zur frischen und nagelneuen Ausgabe von Kapriolen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und der heutige Gast im literarischen Quiz ist die Autorin und bildende Künstlerin Lisa Krenzler, die Werke aus der Philosophiegeschichte liebt und in Dresden lebt, wo es, verdammt nochmal, noch immer kein Schopenhauerhaus gibt. Aufnehmen durften wir im Erich-Kästner-Haus für Literatur. Vielen herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Ich darf Lisa Krenzler vorab noch mit ein paar Worten vorstellen. Geboren wurde sie 1983 in Ravensburg, studierte Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und ihr Debütroman Export A erschien 2012. Für einen Auszug aus ihrem zweiten Roman mit dem Titel Nachhinein erhielt sie den Dreisat-Preis beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Der Roman stand dann auch 2013 auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises. Wir kommen jetzt im Podcast vor allem auf ihre letzten drei Publikationen im Verbrecherverlag zu sprechen, die gerne die althergebrachte Form des Romans sprengen, nämlich Coming of Carlo, Nun und aktuell Mariens Käfer. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Um verklebte Kaugummis in der Handtasche, um die großen unklärbaren Fragen der Philosophie, die seit tausenden von Jahren dieselben sind, um Abschweifungen und Entgleisungen, um das Schreiben außerhalb der Kontrolle, um Unterwerfung und Beherrschung, um Collagen als Textmanuskript, um kotzlangweilige handlungsorientierte Bücher, um der Roman versus der totale Wahnsinn, um sexuelle Befreiung als Oxymoron, um Texte, die den Schädel zertrümmern, um Spermienabtötung durch Spiritus, um Kunstmärchen und die eigenen Sehnsüchte und um die Frage, wie die Frau von Arno Schmidt heißt und was das mit Walt Disney zu tun hat. Und ich darf wie immer wünschen, frohes Hören und Mitraten beim Literaturquiz mit Lisa Krenzler. Da sind wir wieder bei den Kapriolen und ich darf dieses Mal sehr herzlich Lisa Krenzler begrüßen, die in Dresden sitzt. Hallo, liebe Lisa Krenzler.
Hallo, ich sitze genauer gesagt in einem Wintergarten, im Wintergarten des Erich-Kästner-Museums und blicke auf das Simmel-Einkaufscenter und gelbe Straßenbahnen, die vorbeifahren. Ist aber schön, also schöner Wintergarten.
Das klingt wunderbar. Und ich dachte, bevor wir gleich loslegen mit unseren altbewährten Quizfragen, mache ich eine Frage zum Auflockern. Und zwar ist mir die Frage begegnet in Nun, also N-O-O-N geschrieben, ihrem vorletzten Buch, kann man sagen. Und da gibt es die Frage, die altbekannt ist, nämlich als Rubrik in den Frauenzeitschriften. What's in your handbag? Was, liebe Lisa Krenzler, haben Sie in Ihrer Handtasche mit dabei, die Sie bestimmt oder gar nicht auf dem Weg ins Erich-Kästner-Museum mitgenommen haben?
Es sind vorne in der vorderen Tasche, also da gibt's so, die hat mehrere Abteilungen, die Tasche, vorne drin sind widerliche alte Kaugummis, die nass geworden sind und deshalb verklebt sind. Und die haben sich verklebt mit bestimmten Notizzetteln. Ich habe auch immer Notizzettel, Stift habe ich immer dabei, natürlich mehrere. 3000er Edding schwarz darf nie fehlen, mehrere Kugelschreiber und so weiter, aber die sind vorne in dieser Abteilung und manchmal wird das offenbar feucht und wenn sich das dann verbindet mit den Kaugummis, dann wird das vollkommen widerlich. Also das ist drin, dann ist ein Deo drin, es ist eine Trinkflasche drin, also 0,5 Liter, da war mal auf Tankstellen Mineralwasser drin. Mhm. Ich benutze die aber immer mehrfach, damit die ganzen Mikropartikel sich ablösen und ich innerlich vollkommen aus Plastik bestehe irgendwann. Mein Brillenetui ist drin, denn ich bin Brillenträgerin. Ich bin blind ohne Brille. Ich krame jetzt. Und mein Geldbeutel ist drin und ein benutztes Taschentuch. Sonst ist nichts drin.
Okay, das ist gut übersichtlich, würde ich sagen. Sehr schön. Dankeschön fürs Mitnehmen. Einmal in die Handtasche. Quiz. Und ich würde sagen, von dort aus passt perfekt. Das war ironisch. Die allererste Quizfrage, die uns nämlich einmal hineinführt in, ja, ich nenne es mal, in die Philosophiegeschichte. Und liebe Lisa Krenzler, Sie können jetzt einmal wählen, ob das gleich folgende Zitat ist von Friedrich Nietzsche. Aus
Fröhliche Wissenschaft, hoffentlich.
Leider nein. Aber wir tasten uns vor. Es ist aus Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen, entstanden in den Jahren 1883 bis 85. Oder aber ist das von Ludwig Hohl, den vielleicht weniger kennen, ein Schweizer Autor, der mit seinen Notizen sehr ja bekannt wurde, aber doch auch immer ein bisschen so unter der Wahrnehmungsschwelle gefahren ist. Und das Zitat geht so, beziehungsweise ich habe zwei Zitate und Sie dürfen raten, was ist von wem. Machen wir es so rum?
Ja, gerne. Okay. Hohl habe ich leider schon sehr lange nicht mehr gelesen. Müsste ich mal wieder.
Wir probieren es mal. Es sind zwei kurze Sätze, was es natürlich umso gemeiner macht. Der eine heißt, lieben und untergehen, das reimt sich seit Ewigkeiten. Und das andere ist, was ist Beobachtung, Liebe?
Das reimt sich seit Ewigkeiten, würde ich eher Nietzsche zuordnen. Mhm. Und das zweite, Hohl.
Komplett richtig, sehr gut. Gab es irgendwelche Hinweise?
Ich sage es einfach, ich kenne die beiden so gut, dass ich es einfach weiß.
Perfekt, sehr gut. Aber was er hinführt zu der Frage, in der Vorbereitung haben Sie mir auch erzählt und geschrieben, dass es vor allem auch eigentlich die alten Philosophen sind, die Sie gerne und immer wiederkehrend lesen. Warum das? Ne? Also warum ist es quasi nicht die Gegenwartsliteratur, die jedes halbe Jahr in Hundertschaften neu heraufploppt, sondern tatsächlich immer wieder das Versinken in den alten philosophischen Bänden?
Weil das ist, was tatsächlich Relevanz besitzt. Mhm. Die Fragen, die großen Fragen, die uns alle beschäftigen, denke ich, nicht nur mich, die sind seit Tausenden von Jahren dieselben. Mhm. Und es gibt Männer und zum Teil auch Frauen, die sich damit beschäftigt haben und die unheimlich intelligente wegweisende Gedanken hatten. Und das sind nun mal, ja, das sind die Philosophen und die Philosophinnen. Und wie gesagt, die Fragen bleiben sich gleich. Es ist ja auch, also das wird ewig aktuell bleiben. Das veraltet nicht. Man kann auch immer noch Platon lesen. Das bleibt ewig interessant, weil eben die Fragen nicht zu klären sind.
Und wissen Sie, mit wem Sie angefangen haben im Lesen, was Philosophie angeht? Gab es da einen, von dem es aus losging?
Schopenhauer, tatsächlich. Und da kann ich Ihnen direkt auch, also ich, wie schon erwähnt, ich sitze hier im Wintergarten des Erich-Kästner-Museums. Und ganz hier in der Nähe gibt hier das Erich-Kästner-Haus in Dresden. Es gibt in der Nähe noch das Kügelgen-Haus. Das war ein mäßig guter Maler im 19. Jahrhundert und hier Professor an der Kunstakademie für Malerei. Und der absolute Skandal ist, dass Schopenhauer hat hier in Dresden gelebt zwischen 1814 und 1818. War Schopenhauer hier und er hat hier die Welt als Wille und Vorstellung beschrieben. Mhm. Und er hat in ungefähr 500 Meter weiter, also von der Stelle, wo ich jetzt hier gerade sitze, gelebt. Mhm. Es gibt aber in Dresden kein Schopenhauer-Haus. Das prangere ich an.
Ja,
das geht gar nicht.
Ja.
Also Erich Kästner, schön und gut, finde ich gut, aber Kügelgen würde ich schon anzweifeln, ob es da jetzt unbedingt ein Haus braucht. Aber dass es kein Schopenhauer-Haus gibt, wo dieser Philosoph hier dieses fantastische Werk geschrieben hat, das ja auch für Nietzsche unheimlich wichtig war. Mhm. Also Nietzsche hat ja im Grunde auch mit Schopenhauer angefangen und sich an Schopenhauer abgearbeitet. Mhm. Dann die Gegenposition eingenommen, also anstatt Verneinung, totale Bejahung des Lebens. Mhm. Aber das wäre ohne Schopenhauer-Lektüre ja nicht möglich gewesen. Jedenfalls, es gibt kein Schopenhauer-Haus in Dresden.
Und das wäre unser dringender Appell an die Kulturpolitik. Genau, ja.
Das muss eingeführt werden.
Das muss auf den Weg gebracht werden. Ich unterstütze aus der Ferne gerne mit.
Support von Stuttgart.
Genau, genau. Was aber den Bogen für mich schlägt, gerade jetzt dieses Zitat, Wie Sie gesagt haben, diese Bücher der Philosophiegeschichte sind ja quasi Fundgruben. Man kann einen Satz rauspicken und natürlich geht es in den Büchern selbst immer noch nochmal auf logische Strukturen weiter. Aber das sind natürlich Fundgruben. Und bei Nietzsche war ja dieser Satz, lieben und untergehen, das reimt sich seit Ewigkeiten. Und ich dachte, das wäre ein wunderbarer Bogen hin zu Ihrem Buch Coming of Carlo, 2019 erschienen. 622 Seiten dick. Ich komme später nochmal auf diese Dicke zu sprechen, weil ich das in vieler Hinsicht spannend finde, was da wie erzählt wird. Aber um den Hörer, die Hörerin mitzunehmen, es geht um Carlo, 17 Jahre jung, und auch seine Mutter, seine Familiengeschichte. Und es geht direkt damit los, dass er sich verletzt beim Fußball, dass er eben von da an nicht mehr so kann, wie er will, und gleichzeitig kriegt er eben raus, dass der Vater, der mit in der Familie lebt, nicht sein leiblicher Vater ist. Und von dort aus geht eine Geschichte los. Wir lernen Gwen kennen, eine neue Klassenkameradin, in die er sich verliebt. Und ja, es ist eine unheilvolle Geschichte, die sich aufschwingt. Und meine allererste Frage wäre an Sie, würden Sie den Roman überhaupt als so etwas wie eine Liebesgeschichte nennen, oder was ist das zwischen den beiden, zwischen Lieben und Untergehen?
Also eine Liebesgeschichte wäre jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen wäre, gefällt mir aber tatsächlich besser als Coming-of-Age-Roman, denn das ist bestimmt nicht. Mein Verleger meinte mal, ja, es kann kein Entwicklungsroman sein, denn keine der Figuren macht eine Entwicklung durch. Also am Ende sind die Probleme immer noch dieselben wie am Anfang im Grunde. Aber ja, Liebesgeschichte, darüber müsste ich mal nachdenken. Wie gesagt, es wäre mir nicht direkt gekommen, aber vielleicht sollte man es so nennen, ein Liebesroman, ja? Das ist... ich hänge da ja auch mit drin. Also vielleicht ist es auch, es geht ja auch immer um die Liebe des Autors zu den Figuren.
Das unglaublich irre finde ich ja, wie dieser Roman erzählt ist. Ich sagte, er ist unglaublich umfangreich. Und woran liegt das? Ich würde sagen, daran, dass er die Abschweifung zum Beispiel liebt. Es gibt großartige Passagen. Also wir folgen Carlo auch durch seinen Alltag, das vielleicht erzählt. Ne? Es gibt eine Jungsklicke, es gibt Partys, es gibt Schulen, es gibt die Videothek und all das, was man miteinander erlebt, erstmal im Anfangsteil. Und es kommt aber immer wieder zu diesen wunderbaren Abschweifungen. Also zum Beispiel, ne, es gibt da so einen Dialog über die richtige Kondommarke, ne? Ist es Durex oder Billy Boy? Und auf einmal biegt das so ab in Gespräche über die Bills, ne? Bill Clinton, Billy Bob Thornton. Dann biegt es ab in Boy. Was ist mit Backstreet Boys, mit Boys to Men und so? Also es macht immer wieder solche Abbiegungen. Und das ist das eine, was ich an diesem Roman so unglaublich mag, ist, dass er sich Zeit nimmt für diese kleinen Beobachtungen und den Raum gibt und natürlich auch die Spannung, die sich dadurch aufbaut, über diese große Geschichte immer größer wird. Was hat es auf sich mit diesen Abschweifungen?
Sie nennen es Abschweifung, man könnte es auch Entgleisung nennen. es ist bei mir tatsächlich, ich habe diesen Roman geschrieben und ich dachte, das wird ja so ein Buch wie die Bücher zuvor. Das dauert so ein Jahr vielleicht auch maximal zwei, dann bin ich damit durch. Das hat sich so nicht eingelöst. Dieses Buch es ging los und es hat sich verselbstständigt. Es war plötzlich, war es nicht mehr wie Schreiben, sondern es war wie Malen. Man malt ein Bild und man weiß ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, wie lange das jetzt noch dauern wird. Das kann sein, man arbeitet 10 Jahre. An diesem Ding. Und so war es mit Carlo. Ich bin morgens ins Atelier gegangen, um zu schreiben, und ich wusste nie, wo mich die Reise hinführen wird. Ich hatte das Gefühl, das war nicht mehr in meiner Kontrolle. Die Abschweifungen oder Entgleisungen, die werden ja heftiger.
Ja.
Und das war auch, der Arbeitsprozess wurde auch immer intensiver und immer verzehrender für mich. Also dieses Buch hat mich komplett ausgesaugt. Mhm. Und man könnte sagen, also der Schreibprozess war, es war ein einziger Exzess am Ende. Es war alles vollkommen außer Kontrolle. Und ich wusste wirklich nie, was passieren wird. Ich bin morgens ins Atelier gegangen. Ich wusste nicht, was wird jetzt kommen, was wird geschehen. Und ich konnte auch nicht mehr absehen, wie lange das jetzt noch dauern wird, wie lange ich noch an diesem Buch arbeiten werde. Ich hatte, am Ende war mein einziger Gedanke, ich hoffe, ich überlebe es und ich bekomme es irgendwie, ich kann es irgendwie zu einem Ende führen. Mhm. Und das hat ja dann auch geklappt, sonst würden wir uns jetzt nicht hier unterhalten. Ja. Toi, toi, toi.
Ja, ja, ja. Ja, das merkt man dem Buch an, auch ne, wenn es im letzten Drittel, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, so jede Seite in der Großschreibung fast für mich auch wie Bilder waren, ne? Aber wir kommen gleich noch darauf. Wenn ich jetzt noch irgendwie bei diesem langsamen Entwicklung des Anfangs bleibe irgendwie, das finde ich auch so großartig, dass dort zum Beispiel auch immer wieder die Perspektiven gewechselt werden. Also wir haben zum Beispiel eine Szene, ich bleib mal hier am Kleinen, wenn Carlo Sex hat mit Mel, einer anderen Klassenkameradin, in die er nicht verliebt ist, aber wie heißt es an einer Stelle, die bewegliches Objekt ist, ne? Bestenfalls begehrenswert, meistensfalls belanglos, schlimmstenfalls lästig, charakterisiert er sie. Und sie haben Sex und wir wechseln quasi Satz pro Satz die Perspektive. Wir sind mal näher dran an ihr und dann wiederum näher dran an ihm. Ne? Und das in einer Genauigkeit, in einer Schärfung der Wahrnehmung, ne? Dass Mel riecht diesen Gummigeruch vom Kondom und er denkt an was ganz anderes. Und er sieht dieses Huhn auf diesem Nachttisch. Ich glaube, es ist ein Wecker. Ne? Und er kann sich quasi gar nicht auf den Sex konzentrieren, weil er die ganze Zeit auf dieses Huhn schaut und so weiter. Also also wie gesagt, mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, man ist live dabei in dieser genauen Schärfung der Sinne, dass eigentlich ja auch immer, wie in der Realität ja auch, alles gleichzeitig stattfindet. So.
Ja, das ist das Schöne am Schreiben, das ist die Schizophrenie, von der wir alle träumen. Man ist tatsächlich vollkommen aufgespalten in mehrere Personen, in mehrere Blickwinkel. Man kann aus allen, also man ist durch und durch gespalten und kann alles sehen dadurch. Man kann die verschiedensten Blickwinkel einnehmen, nicht nur einen. Also man hat mehr als zwei Augen.
Das Gefühl aber, das ich habe, wir kriegen von ziemlich vielen Menschen eine Innenperspektive oder eine Nahperspektive. Wir bekommen sie von Carlo, hin und wieder von Mel. Wir bekommen sie aber auch von den Eltern, also von Ilsa, die Mutter von Carlo und auch von Frank, eben dem großziehenden Vater, sage ich mal, kriegen wir immer wieder Schnipsel. Ich habe aber das Gefühl, von wem wir relativ wenig Innenleben mitbekommen, ist von Gwen. Kann das sein?
Ja, das natürlich. Ja, Gwen ist das Geheimnis. Und das bleibt sie auch bis zum Schluss.
Ja.
Wir können, Carlo kann allenfalls physisch in sie eindringen, aber sie nicht durchdringen. Also er weiß nicht ihre Gedanken und ihre Gefühle und was sie eigentlich ist. Bleibt für ihn rätselhaft und für den Leser eben auch.
Ja, und ich glaube, das ist auch eines der nachempfindbaren Momente in dieser Gewaltspirale, nenne ich es jetzt mal, in der sich die beiden auch befinden, ne? Die immer wieder Nähe suchen und doch irgendwie in die sich nicht nahe kommen und das schichtet sich irgendwie so Wut und Eifersucht, habe ich das Gefühl, ne? In der ganz frühen körperlichen Auseinandersetzung, wo sie ihm ans Schienbein tritt, ne, dass sein kaputtes ist quasi vom Fußball und er ihr dann eine Runterhaut schlägt. Das ist die erste körperliche gewaltsame Erfahrung und wie du sagst, wir wollen es auch gar nicht bis zum Ende hin
kann es auserzählen, aber es dreht sich eine Spirale nach oben, wo ich das Gefühl habe, dass es auch einem, ne, ohne etwas zu entschulden, aber man ist so ganz, ganz nah dran und ganz, ganz nah dran am Empfinden und am Mitwahrnehmen, was da alles passiert, dass eben Gwen auch so jemand ist, der sich entzieht so, ne? Also es ist schwer, darüber zu sprechen, glaube ich, weil man immer in so eine Rechtfertigungssache hineinkommt, ne? Indem man Carlo sagt, ja, aber ne, das ist doch so und deswegen kann man das vielleicht entschuldigen, soweit will ich gar nicht gehen, aber man ist unglaublich nah dran an ihm.
Entschuldigen kann man Gewalt natürlich nicht, aber was, glaube ich, in der Rezeption bislang vernachlässigt worden ist, wie sehr Gwen, also erstmal, dass Gwen kein Unschuldslamm ist. Und dann, wie sehr sie genau diese Brutalität und diese Gewalt eben auch reizt. Und dass sie das auch provoziert. Und was offen bleibt, weil sie eben rätselhaft und geheimnisvoll bleibt. Aber was wir im Grunde bis zum Ende nicht genau wissen, ist, wie sehr sie das eigentlich auch genießt. Mhm. Also wie sehr sie das möchte. Mhm. Also das bleibt offen, aber es ist definitiv nicht so, dass sie das, sie ist nicht das klassische Opfer. Mhm. Also ich glaube, diese Opfer-Täter-Konstellation, die gibt es nicht. Es ist nicht so, dass Carlo der Täter ist und sie das Opfer. So ist das nicht. Mhm. Das wäre auch viel zu simpel. Also das ist ohnehin so diese einfachen Schwarz-Weiß-Unterteilungen, Rollenaufteilungen, hier Unterwerfung, dort Beherrschung, daran glaube ich nicht. Mhm. Und das ist auch, denke ich, nicht das, was der Roman zeigt.
Ja, ja. Vielleicht zwei, drei Fragen noch. Es sind so viele Dinge. Es ist natürlich fies, einen Blick durch ihr Werk werfen zu wollen in dieser Fülle, die da ist. Und man könnte sich an so vielen Details und Kleinigkeiten und Thesen und Macharten aufhalten. Aber mir wären noch zwei, drei Dinge sehr wichtig, wenn wir auf Coming of Carlo schauen. Das eine ist auch die Figur der Mutter, der Ilsa, die zu viel trinkt und die mit dem Leben irgendwie auch hadert oder sich immer wieder auch Intensität wünscht, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich glaube auch, dass sie von jemand anderem schwanger geworden ist, ist vielleicht auch ein Ausdruck dessen. Und es gibt so eine Passage, vielleicht darf ich die mal vorlesen. Da heißt es in der Nähe zu ihr: Abtreten, bevor alles zur Gewohnheit verkommt. Keine Kompromisse, keine Verhandlungen, keine Verminderung der Lebensintensität. Wenn die Sinne beginnen abzustumpfen, stirbt die Jugend. Erst bitte nicht mehr schneidig, dann nicht mehr scharf, der Glanz geht verloren, du flachst ab, wirst matt, müde, lässt dir von den Institutionen, Staat, Kirche, Familie und so weiter deine Kanten schleifen, nimmst die Spitzen aus deiner Rede, die Dringlichkeit aus deinen Forderungen und danach Resignation. Was ist wer ist diese Figur?
Das beschreibt's, oder?
Ja, das ist es,
so,
genau.
So läuft's ab.
Here we are.
Genau. Welcome to the 40s, genau. To the 40s of your life.
So, also das ist eine sehr eindrückliche Figur auch für mich. Und wie würdest du sie für dich beschreiben? Weil ich ja auch das Gefühl habe, du hast es schon gesagt, ne, ganz oft wird dein Roman, glaube ich, auch so etwas wie Coming of Age nachgesagt. Ne? Auch die Romane davor, Coming of Carlo ist der vierte Roman, haben ganz oft junge Protagonisten und Carlo ist natürlich auch einer. Und hier habe ich dann auch das Gefühl, es ist nochmal eine neue Position kommt mit rein.
Wie würde ich Ilsa beschreiben? Sie ist Künstlerin von Haus aus, also das weiß man ja, sie hat Malerei studiert eigentlich, wurde dann schwanger, hat ihren Geliebten, ihre große Liebe verloren, Carlo I. Sie hat Carlo ja nach Carlo benannt, also es gab ja schon einen Carlo vor Carlo, der sich suizidiert hat. Und das war für Ilsa ein unglaublich furchtbares, traumatisierendes Erlebnis. Und sie ist nicht mutig. Sie ist keine mutige Frau. Und ja, das, damit hat sie sich, um das mal salopp zu formulieren, das Leben versaut. Mhm. Also sie hat, sie war nach dem Suizid ihrer großen Liebe, und dann stehst du da, schwanger, was mache ich jetzt und so weiter. Und dann, das hat sie dann dazu gebracht, die Sicherheit zu wählen und die Zweckehe mit Frank, mit dem sie dann auch noch Carlos Halbschwester Lina bekommen hat. Ja, sie hat sich für diese Sicherheit entschieden aus Angst. Mhm. Und das Leben, das sie führt, ist eigentlich nicht das, was sie sich erträumt hat, natürlich. Mhm. Und dementsprechend muss sie auch kompensieren mit Alkohol. Mhm.
Und dann haben wir noch eine Figur in diesem Buch. Gott kommt vor. Gott hat keine Lust mehr, heißt das Zitat. Da sind wir erst auf Seite 260. Und er offenbart sich, er zeigt sich uns quasi, wie er scheinbar die Zügel der ganzen Geschichte in der Hand hält. Im Laufe des Feiertags wird er die Zeit zügeln, sie entschleunigen, bis Stunden, Minuten und Sekunden ihre vorschriftsmäßige Dauer wieder haben. Sein Antlitz entspannt sich, er hat die Geschichte, wo er sie haben will. Und auch anschließend habe ich das Gefühl, weil ich ja sagte vorhin, ne, ich finde so spannend, wie ist der Roman gemacht und wie gehst du um mit Abschweifungen und Wahrnehmung und Zeit. Und ich habe das Gefühl, durch den ganzen Roman, auch vor Gott schon, wird immer wieder über Zeit nachgedacht, ne? Also wie sie beschleunigt, wie sie anhält, wie sie sich dehnt. Ich habe hier noch so ein anderes tolles Zitat, aber ich will das gar nicht alles vorlesen, wo Carlo sozusagen auch sagt, hat der Zeitgeist offizieller Zeitmesser je mit dem seiner inneren Uhr übereingestimmt? Deswegen meine Frage, was hat die Zeit für dich für eine Rolle?
Dieselbe wie für die Physiker. Ich hasse sie. Es ist, Zeit ist eigentlich, gibt es die Zeit nicht. Also es ist die Zeit in der Physik, also bei Einstein. Einstein hat das Problem gelöst, indem er einfach gesagt hat, die Zeit ist eine Messgröße. Punkt. Mhm. Und das, ja, und viel mehr wissen wir auch nicht. Das ist das einzige Vernünftige, was man über die Zeit sagen kann, also das logische, vernünftige, wissenschaftliche, ist, also vorher habe ich gesagt, fröhliche Wissenschaft, Nietzsche, ne? Die traurige Wissenschaft. Mhm. In der traurigen Wissenschaft, in der, auf die wir uns alle geeinigt haben, auf die in der Konsenswissenschaft, ist Zeit eine Messgröße. Mhm. Also eine Skala. Mhm. Punkt. Mehr nicht. Da ist ein Beobachter und der misst, und es gibt diese Zeitabschnitte, und auf die kann man sich einigen. Man kann sagen, eine Minute hat 60 Sekunden. Man könnte die Zeit auch vollkommen anders einteilen. Das ist egal. Es ist beliebig. Es ist eben eine Messgröße. Mhm. Und wenn man das so betrachtet, kann man mit ihr arbeiten, kann man mit ihr rechnen, dann kann man logisch mit ihr umgehen. Faktisch, also in der Lebenswirklichkeit, das, was wir erleben, ist ja aber etwas vollkommen anderes. Also wir erleben als Kind zum Beispiel, ist eine halbe Stunde warten eine endlose Ewigkeit. Und auch als Erwachsener erlebt man Zeiten, also erlebt man, ist die Zeit, ist das, hat man weniger, erlebt man nicht Zeit, sondern man erlebt Spannen, also Erlebnisspannen, die unheimlich gedehnt sein können oder komprimiert. Aber man könnte das nicht messen, also das ist inkommensurabel. Es ist unmöglich, da eine Skala zu entwickeln und zu sagen, das waren, also, und das so genau einzuteilen und eben damit zu rechnen. Mhm. In der Erfahrung ist das nicht möglich. Mhm. Also es gibt da zwei Modi. Also einmal der Modus des praktisch, faktisch, wissenschaftlichen Denkens, so, wir müssen eben rechnen und wir müssen Prognosen machen und wir müssen vernünftig sein, und eben die persönliche Erfahrung, die Realität, dass der Körper auch, wie wir in unserem Körper, in unserem Fleisch, in unserem Leib die Zeit erfahren. Mhm. Und diese beiden, das ist im Grunde vollkommen unvereinbar. Und ja, das, das beschäftigt mich.
Mhm. Ja, das merkt man. Das merkt man im Roman und ich finde ja auch am Ende, wie gesagt, wir verraten es nicht, das letzte Drittel oder wie soll man sagen, ne, das da habe ich auch das Gefühl, es ist wie so eine Art Auflösung von allem, ne? Also es gibt einen Auslöser dazu, den lassen wir vielleicht im Verborgenen, aber auf einmal hadert Carlo mit allem. Es ist so die vollkommene Zersplitterung, ne? Und es ist so ein es geht über in einen Text, der irgendwie so ein Flehen ist und ein Beten und es ist alles, wie gesagt, in großen Lettern, es ist teilweise schwarz unterlegt und mir ging es so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ist es so etwas wie ein Flehen um so etwas wie Vergebung, weißt du, wissen Sie, wie ich meine? Also es war so in dieser Drastik und in diesem Mitgenommensein, einfach allein durch diese Großbuchstaben ist man in dieser Dringlichkeit, die ihn da umtreibt, die ihn irgendwie, wo ich das Gefühl habe, alle Gewissheiten sind so von einem gegangen. Jetzt weiß ich gar nicht, was die Frage ist, aber also das war das, was mich auch irgendwie nicht losgelassen hat am Buch, dieses sich fast mit auflösen als Leserin in diesem furiosen Finale. Das klingt jetzt irgendwie ekelhaft, aber vielleicht wissen Sie,
das, was ich meine. Dankeschön erstmal. Das Furios ist immer gut. Das Furiose von Finale, die Seiten, die Sie ansprechen, die sind sehr speziell gesetzt. Mhm. Also es gibt Versalien, also es ist ein Dialog zwischen Carlo und einer anderen Instanz. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber einer anderen Instanz. Und die Instanzen kann man auseinanderhalten, also um die beiden Stimmen auseinanderhalten zu können, sind Carlos Gedanken sind schwarz auf weiß und die Gedanken oder die Kommentare der Instanz sind weiß auf schwarz. Mhm. Und dann gibt es noch verschiedene Typos. Also dann spielen wir eben. Also wir haben da alles im Satz, alles ausgereizt, was geht. Mhm. Und Sie müssen sich vorstellen, die Vorlage, also das Originalmanuskript, das war eine große Collage. Ah. Ich schreibe meine Romane ja auf einer analogen Schreibmaschine. Mhm. Mhm. Und die Manuskripte sehen sehr anders aus als herkömmliche Manuskripte. Mhm. Ich hänge die Blätter oft an die Wand und ich greife ein mit verschiedenen Textmarkern, mit Stiften. Ich zerschneide die Blätter, ich klebe sie wieder zusammen. Das sind Collagen. Also das sind ganz zum Teil sehr bunte, es sieht einfach auch aus wie eine bunte Textcollage. Mhm. Man könnte auch an konkrete Poesie denken.
Ja.
Davon hat es auch, also manche Blätter sind so gestaltet. Mhm. Und das war sozusagen die Vorlage, mit der wir arbeiten mussten. Der Verlag und ich, der Lektor und ich, der Setzer und ich. Mhm. Wir standen vor der Aufgabe, dass wir diese Collage irgendwie in eine Volksausgabe umgestalten müssen. Mhm. Also dass die jetzt irgendwie druckbar werden muss. Weil sonst wäre die Möglichkeit eben nur gewesen, das Typoskript zu veröffentlichen. Mhm. Und das wollte ich nicht. Mhm. Und so, deshalb sieht dieser Teil, dieses furiose Finale so aus, wie es aussieht. Mhm. Weil das war die Vorlage dazu. Man kann zum Teil auch diese Blätter sehen auf meinem sehr schlecht gepflegten Instagram-Account, falls das jemanden interessiert. Also das, da sieht man das. Und es ist in den letzten Jahren zwischen 2020 und 2023 auch eine Malereiserie dazu entstanden. Mhm. Also ich habe diese Manuskriptblätter als Vorlagen für sehr großformatige Malereien benutzt. Toll. Die gibt es jetzt auch. Also okay. Es gibt jetzt das gesamte Finale, gibt es jetzt sowohl als Originalmanuskript als auch als große Malereien, 1,50 mal 2 Meter sind die meisten.
Grandios.
Und es gibt das Buch dazu. Ja, also es gibt jetzt alles.
Es gibt alles. Super. Ich glaube, wir müssen mal weiter dringen zur zweiten Quizfrage. Aber das noch gesagt, wie gesagt, 622 Seiten, auf denen so viel passiert, dass einem niemals, nie und nimmer so etwas wie Langeweile begegnet. Also insofern eine heiße daher eine ganz unglaubliche Leseempfehlung. So, jetzt habe ich es aus vielerlei Gründen. Und wir hüpfen weiter, würde ich sagen, zur zweiten Quizfrage, zum zweiten Zitat. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Quiz. Perfekt. Das ist ein etwas längeres Zitat. Und es kann aus zwei Büchern sein. Einmal aus dem Roman Wendekreis des Krebses von Henry Miller, das genauso eine bewegte Publikationsgeschichte hat, also 1934 veröffentlicht, in einem Pariser Verlag, Obelisk, der so ein bisschen auf Erotik, sage ich jetzt mal, spezialisiert war und der dann in vielen Ländern nicht erscheinen konnte. Oder aber ist das von Christine Lavand, einer österreichischen Autorin, auch Lyrikerin, aus den Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus, die sie selber in der Landesirrenanstalt war, als junge Frau, und dass diese Aufzeichnungen nie erschienen sind zu ihren Lebzeiten. Das ist auch hoch spannend nachzulesen. Aber jetzt kommt erstmal das Zitat. An den äußeren Grenzen seines geistigen Seins findet der Mensch sich wieder nackt wie ein Wilder. Wenn er Gott findet, so ist er gleichsam kahl gefressen. Er ist ein Skelett. Man muss sich wieder ins Leben wühlen, um Fleisch anzusetzen. Das Wort muss Fleisch werden. Die Seele dürstet. Auf welchen Brosamen mein Auge auch fällt, ich will mich darauf stürzen und ihn verschlingen. Wenn es die wichtigste Sache ist, zu leben, dann will ich leben, auch wenn ich Menschenfresser werden muss. Bisher versuchte ich, meine kostbare Haut zu retten, versuchte ein paar Stücke Fleisch, die meine Knochen umkleiden, durchzubringen. Damit bin ich fertig. Die Grenzen meiner Geduld sind erreicht. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich kann nicht weiter zurückweichen. Geschichtlich gesehen bin ich tot. Wenn es etwas gibt, muss ich zurückspringen. Ich habe Gott gefunden, aber er ist unzulänglich. Ich bin nur geistig tot. Körperlich bin ich lebendig. Moralisch bin ich frei. Die Welt, die ich verlassen habe, ist ein Zwinger.
Ich bin kein Christine Lavand-Experte leider, aber ich hätte jetzt... Ich muss raten, tatsächlich. Und ich würde jetzt sagen Miller, aber ja.
Okay, ich erlöse Sie. Es ist Miller, tatsächlich. Insofern gut geraten. Und vielleicht das noch gesagt, die Übersetzung hat Kurt Wagenseil gemacht. Das will ich nicht unterschlagen, denn natürlich ist das Original im Englischen.
Wissen Sie, warum ich es, also geraten ist eigentlich falsch. Also ich muss mir mehr Credit geben. Ja. Also, es ist so, er spricht von den Brosamen und dem Fressen und dem Menschenfresser, und das ist ganz klassisch Miller. Also Miller hat es mit Fressen. Und ich übrigens auch. Es gibt tolle Passagen von Miller, in denen er beschreibt, dass er beim Schreiben eines Romans plötzlich diese unglaublichen Fressanfälle hat und während des Schreibens also plötzlich anfangen muss, unendlich zu fressen. Weil er kann es sich nicht erklären, irgendwie weil er diese Energie braucht oder weil er so einen Druck und also keine Ahnung, weil er eben fressen, reißen, schlucken, tierisch sich verhalten muss während des Schreibens. Das habe ich auch schon erlebt. Also das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und nachdem das jetzt kam, das kam ja vor mit den Brosamen und so weiter. Und dann dachte ich, das kann eigentlich nur Miller sein. Aber wie gesagt, weil ich Lavand nicht sehr gut kenne, war ich nicht hundertprozentig sicher.
Ja, aber das ist doch eine wunderbare Herleitung. Und mir ist Henry Miller begegnet in Noon, also N-O-O-N geschrieben, 2022 erschienen. Roman steht drunter. Darüber können wir vielleicht noch diskutieren. Aber Ja, Henry Miller ist dort jemand, der immer wieder auftaucht. Ne? Da heißt es, der Wendekreis des Krebses ist ein mit Blut getränktes Testament, das die verheerenden Wirkungen meines Kampfes im Bauch des Todes zeigt, schreibt Miller. Also tatsächlich auch eine
Nachricht. Ja, da haben wir, da kommt genau, auch wieder der Bauch. Es. Der Bauch. Das ist, er kommt immer wieder zum Bauch zurück, ja. Und zum Verspeisen.
Ja. Wir kommen auf Nun zu sprechen und
das passt gut zur Landesirrenanstalt.
Ja, genau. Gerade vor Christine Labor. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Dazu hätte ich übrigens auch eine Story. Ne?
Ja, bitte.
Erich-Kästner-Museum. Ich in meinen 20ern musste ich einige Monate in einer, nicht in der Landesirrenanstalt, aber in einer psychosomatischen Klinik verbringen. Ja. Und dort gab es ein Wohnzimmer, also man muss sich das vorstellen, wie so fast ironisch. Also tatsächlich, man ist da in dieser psychosomatischen Klinik und dann gibt es da dieses Wohnzimmer mit großen Ohrensesseln und Beistelltischen und einem großen Bücherregal mit Brockhaus und so weiter. Also das war so ein Gemeinschaftsaufenthaltsraum. Und in diesem Bücherregal war eben Brockhaus und viele medizinische Nachschlagewerke, mhm. aber auch ein paar Romane, mhm. unter anderem Erich Kästners Fabian der Moralist. Und das habe ich dort gelesen, in der das habe ich mir ausgesucht und habe das dort tatsächlich gelesen, denn ich musste leider, also ich bin eingereist, ich bin angekommen und hatte natürlich Lektüre dabei, nämlich Thomas Bernhard, Verstörung hatte ich dabei. Und das war dann, ich musste aber zu lang bleiben. Und dann war der Lesestoff aus und ich brauchte mehr. Und dann habe ich dieses Buch von Erich Kästner gelesen. Und das ist das, woran ich denke, wenn ich Erich Kästner höre. Und ich habe das Buch danach zufällig mitgenommen.
Mhm. Aber das gilt. Das ist so wie Mundraub, würde ich in diesem Fall sagen. Aber
ja, eben.
Was ist, oder? Das sind doch aber immer wieder seltsame Verknüpfungen hier zwischen Wirklichkeit und allem anderen. Aber ja, also genau, über Nun zu sprechen zu kommen. Es ist ein Sammelsurium, würde ich sagen. Ne? Es hat so eine äußere Struktur ein bisschen über ganz viele unterschiedliche Ortswechsel. Ne? Es geht anfangs um ein Umziehen nach Hamburg, nach Dresden, um Reisen zum Beispiel nach Galizien. Das sind so ein bisschen äußere Strukturmerkmale und gleichzeitig ist es so etwas wie gesammelte Notizen, gesammelte Reflexionen, fast auch so etwas wie eine Poetologie, finde ich zwischendrin. Und vor allem aber auch ein Nachdenken über, jetzt kommen wir wieder drauf, über Coming of Carlo, das nämlich, so wie ich es verstanden habe, irgendwie gerade abgeschlossen war und aber eben, wie Sie es beschrieben haben, ne, das ist ja so ein enormer und anstrengender und allumfassender, intensiver Schreibprozess war, dass es irgendwie unglaublich schwierig war, aus diesem Prozess auszusteigen. Und ich habe das Gefühl, dieses Nun ist eigentlich eine Ausstiegshilfe sozusagen, vielleicht eine schreibende Ausstiegshilfe aus diesem Prozess, kann man so sagen, weil Carlo immer noch am Anfang stärker, dann durch das Buch vielleicht weniger, immer wieder Hallräume öffnet.
Den Abschluss, den gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Den gibt es nicht. Ja. Das ist überhaupt etwas, das Buch oder auch das Kunstwerk in seiner vorgetäuschten Vollständigkeit und abgeschlossenen Selbstgefälligkeit, das interessiert mich nicht. Das gibt es auch nicht. Zumindest nicht in meinem Werk. Carlo ist nie abgeschlossen. Und also solange ich lebe, wird das nicht abgeschlossen sein. Und Nun war für mich auch ein weiterer Versuch, die Romanform zu sprengen.
Ja.
Und eben auch zu zeigen, der Prozess endet nicht. Solange ich lebe, geht er weiter. It's a never-ending story. Und das, denke ich, ja, mir war wichtig, aus der Romanform auszubrechen. Und das ist immer wieder das, was mich reizt, wie kann ich die Kartusche der Sprache sprengen? Wie geht das?
Ich finde es dann spannend, dass der Verlag aber auch jedes Mal Roman vorne drauf schreibt. So.
Ich glaube, das ist aus Angst.
So, ne? Also weil ich da auch denke, für mich ist es kein Roman, was nie und nimmer meine Begeisterung irgendwie so Abbruch tut, weil zwischendrin reflektieren sie ja auch darüber, ne, ob es vielleicht sogar so etwas ist wie ein Logbuch, ne? Da heißt es, der Unterschied zwischen Logbuch und Roman besteht darin, dass Romane Rebellionensatz spiegeln, indessen das Logbuch die Revolte meines Lebens verzeichnet. Und ne, da kommt auch wieder Ludwig Hohl zum Beispiel vor oder eben auch solche, ja, ich nenne es mal Tagebuchschreiber wie Max Frisch, Sylvia Plath, Imre Kertész, und gleich folgt danach die Überlegung, dass Leben so etwas ist wie ein Sampler, wie eine große Compilation. Und all das trifft es für mich viel mehr als dieses liebe Grüße an Jörg Sundermeier, dieses platte Etikett des Romans. So.
Ich darf nicht zu hart zu ihm sein.
Nein.
Wir müssen letzten Endes, ich fordere ja sehr viel vom Leser. Das ist mir auch klar. Meine Bücher sind Zumutungen, meine Malereien übrigens auch. Mhm. Und vielleicht ist es so, dass man, wenn man dem Leser schon eine so große Aufgabe aufgibt, dass man dann wenigstens, was das Genre angeht, so ein kleines Zugeständnis macht, dass man, wenn man sich dann komplett verloren hat in diesem Text und wenn der Text einem hoffentlich, wenn der Text hoffentlich ein Hammer war, der einem den Schädel zertrümmert hat für kurze Zeit, wenn es, das hofft man ja, ne? Dass ein Buch soll ja nicht angenehm sein. Das wäre ja furchtbar, wenn das angenehm wäre. Aber dann kann man, nachdem das alles passiert ist, kann man vielleicht dann wenigstens so sagen, ja, es war ein Roman. ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Hilfe oder auch, ja. Oder vielleicht auch ein Weg, um Menschen, die vielleicht noch am Anfang ihrer Karriere stehen oder lieber Bücher bislang gelesen haben, die handlungsorientiert sind. Also vielleicht auch gerne Krimis lesen oder was weiß ich, historische Romane oder so, wo es eben tatsächlich um die Handlung geht. Was ich persönlich übrigens kotzlangweilig finde, egal. Aber vielleicht ist ja jemand, der gerade einsteigt. Also der vorher eben andere Präferenzen hatte und jetzt und der ein Buch, auf dem nicht Roman, sondern keine Ahnung, totaler Wahnsinn oder sowas draufstehen würde, vielleicht nicht kaufen würde. Aber der kauft es vielleicht, weil Roman draufsteht und der macht dann, wenn es ideal läuft, doch eine Erfahrung, die wertvoll für ihn ist. Und vielleicht, das kann ja sein, also manchmal gibt es ja auch Bücher, die Türöffner sind. Also man hat sich bislang nie mit einer bestimmten Kunstform auseinandergesetzt und dann liest man aber dieses eine Buch mehr oder weniger aus Zufall und das öffnet diese Tür. Und wie gesagt, das ist vielleicht leichter, wenn da dann ein Roman draufsteht, weil diese Person das sonst niemals akquirieren würde.
Ja, bestimmt. Und ich glaube, der Leser, die Leserin werden auf jeden Fall entschädigt. Es sind aber, wie ich schon sagte, so viele Spuren und Impulse, über die ich irgendwie mit Ihnen sprechen könnte. Aber wir greifen mal nur ein paar heraus aus nun. Zum Beispiel, was mich auch interessiert, ist Ihr Nachdenken darüber, wie sich quasi Sprache und Sex zueinander verhalten. Also es heißt an einer Stelle, Sexualität und Liebessemantik sind unvereinbar. Und das, ne, es klingt vielleicht für den einen oder anderen hochtrabend, aber ich finde es eine total nachdenkenswerte Sache, wie überhaupt sozusagen über Liebe zu sprechen, nachzudenken ist oder über Sex zu sprechen. Gibt es, also ne, was gibt, wie kann man über Sex sprechen? will am liebsten immer nur Sätze zitieren.
Man reitet sich immer rein.
Ja, ne? wenn man anfängt
über Sex zu sprechen.
Genau.
Ich meine, es gibt auch diese, die Geschichte ist voll mit furchtbaren Begrifflichkeiten. Mhm. Zum Beispiel sexuelle Befreiung. Ist den Menschen schon mal aufgefallen, dass das ein Oxymoron ist?
Mhm. Mhm.
Sexuelle Befreiung ist ein Oxymoron. Das vielleicht können wir das als Überschrift des Podcasts. Es gibt so viele. Das ist so kompliziert, darüber zu sprechen und. Weil es ist ein ähnliches Phänomen wie das Phänomen der Zeit. Mhm. Da kommen wir in eine ganz, das ist ein ähnlicher Bereich. Also man versucht das auszudrücken und man versucht es eben in bestimmte Begriffe zu fassen, die aber nie ganz passen. Das ist so, wenn man sich den Begriff als eine Schachtel vorstellt, dann passt nie alles rein. Und man hat also immer aber das ist ja ohnehin das Problem. Ich meine, schreiben bedeutet abstrahieren. Ja. Und abstrahieren kommt von lateinisch abstrahere, das Überflüssige abtrennen, abziehen, wegziehen, absehen, vernachlässigen, auswählen. Das ist genau das Problem. Das Überflüssige abtrennen.
Mhm.
Vielleicht ist aber gerade das Überflüssige das, worauf es ankommt.
Mhm.
Und naja, dann habe ich ein Problem. Ich abstrahiere, ich muss abstrahieren, weil ich schreibe, weil ich Begriffe verwende. Das Überflüssige muss wegfallen. Und ja, genau. Was ist aber, wenn dann genau das, worum es eigentlich geht, das ist, was ich abgetrennt habe?
Mhm.
Dann habe ich ein Problem.
Ja. Ja. Genau, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, weil ich da weiterdenke und aber noch 5 Fragen stehen habe. Pardon. Aber ich mag diesen Satz noch unbedingt zitieren. Sprache kann den Sexus nicht ficken, ohne selbst gefickt zu werden.
Ja.
Also auch darüber finde ich, das fasst das eigentlich auch, was Sie vielleicht auch gerade gesagt haben, würde ich sagen.
Das ist eine Schachtel, ja.
Ja.
Ich hoffe, da ist einiges drin in der Schachtel.
Mhm. Genauso gut könnte man sprechen über den Dreck, über den es da geht. Man könnte sprechen über die Ordnung, weil ich ja auch das Gefühl habe, in all dem, was Sie hier zusammentragen in nun und diesem Wilden, geben Sie sozusagen eine total strenge Struktur. Ich liebe Struktur, mich interessiert das auch total, solche Prinzipien der Ordnung in diesem eigentlich Wahnsinn der Wirklichkeit, die so überschwellend voll ist. Wissen Sie, wie ich meine? Ich finde das immer, es hat irgendwie für mich immer ein ironisches Brechen, zu versuchen, Ordnungsstrukturen an den Tag zu legen. Und genau, und ich kann wieder zitieren, schreiben bedeutet ordnen. Welche Ordnung will ich Klammer wieder herstellen?
Ja, welche eigentlich?
Ja.
Das ist immer die Frage.
Mhm.
Das ist immer die Frage, warum hat man das nötig?
Mhm.
Da gibt es verschiedene Antworten. Man kann sagen, das Leben ist Ordnung. Also das Leben bedeutet immer, ich meine, das sieht man auch auf der molekularen Ebene, wenn ein Kristall wächst, dann ordnen sich die Moleküle zu einem wundervollen, gleichmäßigen Gitter an. Also Leben funktioniert nicht ohne Ordnung.
Mhm.
Gleichzeitig ist, wir leben in einem komplexen System. Unser Körper ist jeder Mensch ist ein komplexes System und komplexe Systeme funktionieren deterministisch, chaotisch.
Mhm. Mhm.
Und das ist auch wieder ein Oxymoron. Wie kann etwas deterministisch und gleichzeitig chaotisch sein? Aber das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Mhm. Es gibt Chaos und es gibt Ordnung. Die Frage, welche Ordnung will ich herstellen, ist natürlich so, das ist eine Couch-Frage, ne?
Mhm.
So, das ist so eine psychologische Frage.
Mhm.
Da kann man jetzt, könnte man jetzt Geschichten erfinden?
Mhm.
Welche Ordnung brauche ich? Welche Ordnung will ich? Warum will ich sie? in welchen Bereichen erleichtert mir diese spezielle Ordnung mein Dasein? Warum brauche ich diese Ordnung? Warum lehne ich andere Ordnungen ab? Das sind Fragen. Mhm. Mhm.
Ja, und wir sind gleich auf diesen vielen philosophischen Ebenen, die das Buch anspielt und hergibt. Mich haben aber auch, bevor wir jetzt zur dritten Quizfrage kommen, zwei persönliche Geschichten von der Ich-Erzählerin, sage ich jetzt mal, sehr berührt in dem einen Moment, in dem sie einer Röntgenassistentin begegnet und die sie fragt, ob sie schwanger ist. Und wenn sie das nicht mehr fragen, ist es aus. Bist du endgültig raus aus dem Balz und Bums, Begaffe und Begatte spielen, nur mehr Betrayer statt Player. Also das fand ich irgendwie eine sehr anrührende Passage, weil ich ja auch immer das Gefühl habe, in ihren Büchern geht's ganz viel auch um Körper, körperliches Dasein, körperliche Schmerzerfahrung, so etwas oder auch Wahrnehmungserfahrung. Und dann auch diese andere Passage, wo die Angst da ist, schwanger zu sein und wo ein Waschtisch unter Schrank so ganz genau beschrieben wird in all den Utensilien, die er hat, bis hin zu einer Flasche Brennspiritus, die auf einem Tampon kommt und die Scheide der Maid brennt wie ein angesteckter Heuschober, heißt es dann. Also ne, wo sozusagen ja auch versucht wird, einer Schwangerschaft irgendwie vorzubeugen oder sie abzubrechen oder was auch immer. Also das sind dann auch immer wieder so total krasse
Spermienabtötung durch Spiritus. Ja. Das empfehle ich nicht. Don't try this at home. Aber die Verzweiflung bringt allerhand zu Wege. Ja. Es ist, ich bin ein Mensch mit zwei X-Chromosomen. Das bedeutet, dass Schwangerschaft dereinst im Bereich des Möglichen lag. Mhm. Ich denke, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich denke eher nicht mehr. Mhm. Und natürlich beschäftigt man sich damit. Mhm. Also einfach, weil das eine Möglichkeit ist, von der man weiß, dass der Körper sie hergibt. Also dass es theoretisch möglich wäre. Mhm. Und ich denke, es gibt natürlich, also man beschäftigt sich damit.
Ja. Insofern ist all das in Nun enthalten, ein reichhaltiger Kosmos. Und wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit und das ist ja erschreckend. Ich gucke hier auf die Uhr für das aktuellste Buch von Ihnen. Das wollen wir aber natürlich auch noch mit hineinnehmen. Mariens Käfer. Und dazu habe ich auch eine Quizfrage vorbereitet. Quiz. Und zwar, das ist auch eine sehr schöne Kombination. Kann das entweder sein aus Arno Schmidt, und seinem Opus Magnum will man immer nicht sagen, aber seinem ich würde sagen herausforderungsvollsten Buch Zettels Traum, einer der großen avantgardistischen Texte der Nachkriegszeit, würde ich mal sagen. Oder aber führt es hin uns zu einem romantischen Märchen, nämlich von E.T.A. Hoffmann, einem Kunstmärchen wohlgesagt, Der goldene Topf. Okay, das Zitat geht so. Wohl darf ich geradezu dich selbst, günstiger Leser, fragen, ob du in deinem Leben nicht Stunden, ja Tage und Wochen hattest, in denen dir all dein gewöhnliches Tun und Treiben ein recht quälendes Missbehagen erregte und in denen dir alles, was dir sonst recht wichtig und wert ist, in Sinn und Gedanken zu tragen vorkam, nun läppisch und nichtswürdig erschien.
Das ist absolut E.T.A. Hoffmann.
Das war leicht, ne?
Ja, aber man muss dazu sagen, findet Hoffmann nicht schlecht. Mhm. Und Arno zitiert ja sehr gern. Und in seinen drei Spaltenwerken gibt es ja oft sehr lange Zitate. Also theoretisch hätte Hoffmann auch als Zitat in einem von Arnos drei Spaltenbüchern vorkommen können. Dann wäre es noch fieser gewesen, weil dann wäre es sozusagen Hoffmann/Schmidt. gewesen.
Genau, ich hatte noch überlegt, Ludwig Tieck mit reinzubringen, weil von dem genau gibt es eine ganz lange Zitierpassage in Zettels Traum, habe ich festgestellt.
Ja, den findet er auch besser als Hoffmann. Ja, genau. Also ich glaube, Hoffmann kann er leiden, aber Tieck ist wirklich einer seiner, von Tieck ist er tatsächlich Fan. Mhm.
Und das wirft uns mitten hinein eben in glaube ich, ihre Begeisterung auch für Arno Schmidt, der in Nun immer wieder auch mal winkt, aber eben auch für die Kunstmärchen, die hinführen zu ihrem aktuellen, ganz frischen Buch Mariens Käfer, das ja auch ein Kunstmärchen ist. Und natürlich, wie in ihren neuesten Büchern allen, würde ich sagen, natürlich total konterkariert, dass es so ein fertiger Text ist und das ist es, sondern dass es einen zweiten Teil hat hinten, Sidetracks and Additives, die ja so ein bisschen wie so ein Klossar funktioniert. Also im Kunstmärchen sind immer wieder Wörter markiert und man kann hinten weiterlesen und man ist quasi selber gefordert als Leserin, sich zu überlegen, okay, wie will ich dieses Buch eigentlich lesen? Ne? Will ich erst das Märchen und dann? Oder will ich immer wieder springen? Mhm. Weil hinten ja das Buch auf andere Art und Weise weiterläuft. So, aber deswegen erstmal meine Frage, wie kamst du diesem Kunstmärchen, das ja tatsächlich auch auf ein Gemälde verweist oder ganz stark mit dem Gemälde arbeitet, nämlich im Paradiesgärtlein heißt es, das im Frankfurter Städel hängt. Wie kam es dazu? Weil ich ja tatsächlich auch finde, dieses Kunstmärchen, und deswegen fand ich das Zitat jetzt am Anfang so schön, dass auch nochmal diesen Klang von einem Kunstmärchen so mit hineinbringt. Ich hatte das Gefühl, im ersten Teil sind sie doch auch sehr, haben Lust daran, irgendwie klanglich und lautlich und sprachlich sich an wirklich so einem Märchensound zu auszuprobieren.
Also die Frage, wie kam es dazu, kann ich nicht mit letzter Gewissheit beantworten. Das weiß ich nie. Ich kann das auch nicht. Ich könnte das auch bei keinem anderen Text beantworten. Was ich sagen kann, ist, ich habe die erste Version, die nur 7 Schreibmaschinenseiten umfasste, also die erste Version des Märchens, vor über 10 Jahren geschrieben und hatte das dann ewig, also für meine Verhältnisse ewig da rumliegen. Also ich habe keine Schubladen, aber wenn ich eine, also in der geistigen Schublade sozusagen, war das da. Und ich wusste, gut, das ist das Skelett, aber ich muss irgendwann Organe, Fleisch, Blut etc. hinzufügen. Ich wusste, ich bin nicht durch mit diesem Text. Und nachdem dann Carlo und Nun draußen waren, hatte ich Kapazitäten und hatte ich auch das Gefühl, an dem Punkt zu sein, an dem ich dieses Projekt angehen kann. Denn tatsächlich war das Schreiben dieses Märchens in diesem Märchenstil recht anspruchsvoll. Und ich glaube, dass ich das auch damals nicht gekonnt hätte. Also, dass mir damals noch die handwerklichen Fähigkeiten, ich sage immer, ich bin kein Handwerker, aber vielleicht habe ich doch ein bisschen was dazugelernt. Also, das hätte ich damals nicht gehabt. Und ja, ich war dann ready. Und dann bin ich dieses Projekt angegangen und habe das Skelett hergenommen und habe weitergeschrieben. Aber da ich eben in meiner Entwicklung an dem Punkt bin, an dem ich so die klassischen Formen nicht mehr befriedigen, ist das eben weitergewachsen. Und ich wusste, ich möchte eben, dass noch mehr passiert. Ich möchte auch, dass das... Sonst wäre es ja einfach, wie soll ich sagen, ein Anachronismus. Also warum schreibt jemand ein Märchen, das klingt, als wäre es aus dem Jahr 1860? Warum schreibt das jemand im Jahr 2024? Also das kann man ja dann fragen, was soll das? Ist das dann Kitsch oder? Anachronismus, Kitsch, beides. Und das wäre auch merkwürdig gewesen, weil ich möchte nichts schreiben, was nichts mit meiner Realität zu tun hat. Mhm. Und die Beschäftigung mit dem Gemälde und auch die anderen Geschichten, die in den Sidetracks vorkommen, die Gedanken, die Analysen, die Witze, die Karlauer. Das ist auch Teil, also ein wichtiger Teil meiner aktuellen Realität, die sich, denke ich, auf jeden Fall in der Arbeit niederschlagen muss, sollte, darf, wird automatisch. Ich sehe keinen Sinn darin, das auszuklammern. Also ich sehe keinen Sinn darin, einfach irgendetwas zu produzieren wie ein Handwerksmeister und dann zu sagen, hier, schaut, dieses Märchen, das könnt ihr lesen und euch vorstellen, es sei 1860. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Es braucht den Bruch. Wenn wir uns den Käfer anschauen, der am Anfang ne, so ganz, ganz, ganz blau schimmernd ist, eben bei Maria im Garten ist, beziehungsweise es ist ja so, eben, vorne auf dem Cover des Buches ist dieses Gemälde mit einem Ausschnitt gezeigt und innen drin findet sich dann auch das Ganze. Und ich war am Anfang immer, wo ist denn dieser Käfer? Ich sehe den gar nicht, wo ist denn der Blaubrille, Aufbrille ab? Bis mir dann klar wurde, er ist eigentlich fast nur angedeutet. Ne? Es ist oben ist ein Rotkehlchen, das so anfängt, was scheinbar irgendwas zu picken oder ne, dass er da so mit hinschimmert. Und
das Rotkehlchen auf dem Bild pickt ein Insekt auf und man erkennt noch die Flügel. Also das ist ja auch der Skandal, Tötung im Paradies, dass das stattfindet. Und in der Fachliteratur wird, also darüber wurde natürlich nachgedacht, weil das eigentlich nicht sein darf, dass im Paradies getötet wird. Und in der Fachliteratur wird das als unidentifizierbares Insekt bezeichnet, nachdem ein Rotkehlchen pickt. Und ich habe eben beschlossen, dieses Insekt zu identifizieren. Und ich sage, das ist Marienkäfer.
Und der ist so ein bisschen ne, wie der Gärtner in diesem Garten. Ne? Er macht ganz viel an den Pflanzen, an den Blumen und dann gibt es die Möglichkeit eben für ihn auszubüchsen aus diesem Garten. Und die nimmt er wahr und begegnet in der Welt dann Lucius, einem Tunichtgut, wie es heißt. Und die drei hacken immer wieder zusammen etwas aus, ne? Also so Betrügereien, dass sie ne, zu dem Maler gehen, zu einem Schmied, zu einem Schneider und der Käfer verhält sich immer so still, dass es das zu sein scheint, was eben all diese Männer wollen. Ne? Mal ein Edelstein oder ein Knopf aus Saphir und so wird er verkauft und in dem Moment, in dem Lucius weg ist, schwirrt er eben dann auch wieder davon und sie haben Geld gemacht und gehen ordentlich einen trinken in der Schenke und ich habe das Gefühl, der Käfer kann auch davon nicht lassen, ne? Er kehrt immer wieder zurück und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine verhängnisvolle Suche nach einem Kick bei ihm. Kann man das so sagen? Denn eigentlich im Paradies müsste ja eigentlich alles in Ordnung sein.
Ja, nach Aufregung, nach Intensität. Das hat er im Paradies nicht erfahren, wie das sein kann. Und was Sie ansprechen, also die Betrügereien, der Käfer ist das, was die jeweiligen Betrogenen sich wünschen. Und so ist es ja, dass unsere eigenen Begehren, Sehnsüchte, unsere Überzeugungen, unsere Meinung, unsere Vorurteile, all das tragen wir ja, unsere Ideen, die tragen wir wie eine Brille. Und durch die sehen wir die Welt. Und deshalb erscheint uns automatisch das, was wir sehen, verzerrt. Und so durch diese Verzerrung ist es möglich, dass der blaue Käfer plötzlich aussieht wie ein Ultramarinstein, den man dringend braucht, um ein Gemälde zu vollenden. Und das erleben wir in unserem Alltag ja ständig.
Ja. Vielleicht noch zwei letzte Fragen, bevor uns die Zeit so davon düst. Bei den Sidetracks und Additives finde ich ja so spannend. Ne? Man folgt quasi dort scheinbar ihrem Schreibprozess, ne, indem sie einen Käferexperten besuchen, der nochmal so weiterführende Infos über Käfer preisgibt. Es gibt dann auch noch mal so Versatzstücke aus dem Märchen, die da weiterführen, eben wie so diesen Monolog der Prachtlibelle. Es gibt Rezepte. Es gibt auch ein Nachdenken über Farbe, über die Farbe Blau zum Beispiel. Und das wäre ja für mich jetzt noch so hinführend zu den letzten ein, zwei Fragen, die Verbindung hin auch zu ihrer Kunst. Also Sie sagten es auch schon, ne, wie teilweise Dinge als Kunst entstanden sind, also ich nenne es mal als bildende Kunst, wenn man das auch überhaupt so trennen kann und will. Und anderes ist quasi so hineingewandert, dann als Collage in den Roman bei Carlo. Was würden Sie sagen, wie verhält sich irgendwie das Schreiben und das Malen? Im Alltag ist ja das eine, aber vielleicht tatsächlich auch so von der Grundposition, weil in Nun heißt es einmal, Malen ist eine Tätigkeit, die Unmittelbarkeit ermöglicht. Ist das vielleicht so ein Momentum, wo Sie sich unterscheiden, diese beiden Tätigkeiten, diese beiden Dinge?
Das Schreiben kann auch sehr unmittelbar sein. Mhm. Also die Sätze tauchen ja im Kopf auf, plötzlich. Also die Worte, die Sätze, plötzlich weiß man, plötzlich ist das da. Das ist nicht erklärbar. Und auf jeden Fall unmittelbar. Also das darin unterscheidet es sich nicht. Es sind mehr, also das sind ganz banale Sachen. Also das beim Malen, Schreiben ist antippen, anschlagen, antippen zart, anschlagen hart. Malen ist auftragen, angreifen, auftragen sachte, angreifen, rabiat. Ich male ausschließlich auf Papier. Schreiben tue ich auch auf Papier. Also da kommt schon wieder, da kommen sich die Dinge schon wieder sehr nah. Abstraktion findet in beiden Feldern statt. Malen ist genauso Abstraktion wie Schreiben. Es ist eher, also die Trennung ist dann eher eine zeitliche. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Also ich gehe morgens ins Atelier und die erste Hälfte des Arbeitstages schreibe ich und die zweite male ich. Das war immer so.
Ah, okay.
Und da ist eine Trennung, weil ich eben nicht, also weil ich keine 8 Arme und 2 Gehirne habe. Mhm. Deshalb kann ich nicht alles zusammen machen.
Mhm. Okay. Also ich glaube, es gibt ja in diesem Zeitpost-Podcast alles gesagt, wo man, glaube ich, so lange aufnimmt mit dem Gast, bis man quasi wirklich alles gesagt hat. Und das geht, glaube ich, gerne mal 3 bis 6 Stunden. Und da könnte ich jetzt noch endlos so weitermachen, nämlich auch nochmal fragen nach all den Disney-Verweisen, die es in all ihren Werken immer wieder gibt.
Da wollte ich gerade sagen, das haben wir nicht angesprochen.
Haben wir nicht angesprochen. Vielleicht müssen wir das jetzt noch am Schluss machen, aber auch über die Riesenschreibmaschine zu sprechen oder die Zersplitterung oder. Also mir würden noch unendlich viele Dinge einfallen, aber wir sind schon so weit fortgeschritten. Aber vielleicht noch unbedingt etwas zu Walt Disney sagen, liebe Lisa Grenzler.
Okay, dann sage ich, was sage ich? Wenn ich das so, ein Satz zu Walt Disney. Okay, der erste Mickey-Film hieß Plain Crazy. Mhm. Christina Vaughn, Landesirrenanstalt. Und die erste Silly Symphony war der Skeleton Dance. Da sind wir beim Skelett, das vorher vorkam bei Henry Miller.
Ja.
Ist doch schön, oder?
Das ist doch sehr schön. Also wenn das nicht...
Und, nein, ich habe noch was. Oh, es wird noch schöner. und die ersten Kurzfilme von Disney, Laugh-O-Grams hießen die, also die ersten Kurzfilme, die Disney gemacht hat, hießen Alice's Wonderland von 1923. Mhm. Und wie hieß Arno Schmieds Frau?
Ah.
Arno Schmieds Frau, Alice.
Nein.
Alice.
So hängt alles miteinander zusammen. Ja. Wir kommen wieder darauf hin zurück. Und insofern, wie sollte sich die Welt linear erzählen lassen, in Gottes Namen? Super, vielen herzlichen Dank, liebe Lisa Grenzler. Sie haben 3 von 3 Quizfragen richtig beantwortet.
Cool, krieg ich dafür jetzt einen Stempel oder
ja,
sowas?
Ja, auf jeden Fall. So mit Walt Disney, so Stempelmotiven.
Oh ja.
Ja, und genau, vielen lieben Dank für Rede und Antwort. Vielen lieben Dank für die viel zu kurze Zeit, die wir jetzt hier miteinander hatten. Das war auch einmal wie quasi vorgespult durch Gott. Aber danke fürs Mitmachen und viele liebe Grüße nach Dresden.
Ich danke Ihnen auch für Ihre akribische Vorbereitung. Das erlebe ich selten.
Sehr gerne.
Kapriolen.